Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder mit dabei bist und dass du dir heute mit uns zusammen Gedanken machst. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Interviewgast dabei haben, Matthias Clausen. Matthias, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst und dass du da mit dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne mit dabei.
Bevor wir dich, Matthias, auch zu Wort kommen lassen, wollen wir dich ein bisschen vorstellen. Stefan, vielleicht fängst du einmal damit an.
Ja, sehr gerne. Wir haben heute, wie gesagt, den Matthias Clausen und genauer gesagt den Professor Dr. Matthias Clausen bei uns zu Gast. Matthias, hier mal ein paar Fakten über dich. Du hast einst in Wuppertal, Heidelberg und London studiert und bist damit der 1999 fertig geworden. Im Jahr 2000 und 2006 hast du dann dein erstes und zweites theologisches Examen hinter dich gebracht und bist dann ein Jahr später, also 2007, ordiniert worden zum Pastor der evangelischen Kirche im Rheinland. 2009 hast du dann deine Promotion abgeschlossen und 4 Jahre später deine Professur angetreten, die Karl-Heim-Professur für Evangelisation und Apologetik an der Evangelischen Hochschule in Terborg nämlich. Und ab Herbst 2016 bist du zudem theologischer Referent am Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg. Genau, ja. Coole Biografie. Und wie Colin gerade erwähnt hat, ne, 3 gute Gründe, warum ich kein Atheist bin. Ja, Matthias, was wäre denn dein erster Grund, wenn du heute Abend in der Kneipe jemanden triffst, der dich fragt, Mensch, ne, warum glaubst du denn, dass Christsein die klügere Variante ist?
Also wenn mich jemand in der Kneipe fragt, dann hat man ja nur wenig Zeit und dann würde ich wahrscheinlich mit dem zentralen Grund beginnen. Und der zentrale Grund ist für mich tatsächlich immer die Person Jesus, weil Jesus mich überzeugt, mit seinem Anspruch, die Wirklichkeit zu beschreiben und auch sich selbst und Gott zu beschreiben, ist er für mich ungemein überzeugend. Genau, das würde ich sagen. Und dann hoffen, dass der andere zurückfragt, was ich denn damit meine.
Was meinst du damit?
Also ich meine damit, dass Jesus also sehr viele interessante Dinge gesagt und getan hat und das haben allerdings andere Leute auch gemacht und dass er eine große Ausstrahlung hatte und Menschen auch sehr gut getan hat, das ist auch unzweifelhaft. Das ist aber auch nicht einzigartig. Das Einzigartige an Jesus aus meiner Sicht ist der Anspruch, den er geäußert hat, in dem, was er gesagt und getan hat. Nämlich der Anspruch, Gott zu verkörpern. Das kommt zum Ausdruck in einigen sehr steilen Sätzen, die er äußert. Die sind vor allem im Johannesevangelium wiedergegeben, also in der letzten Lebensbeschreibung von Jesus im Neuen Testament, wo Jesus von sich sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich oder wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Das sind diese Steinsätze. Oder ehe Abraham war, bin ich. Und dieses Ich Bin ist eigentlich reserviert für Gottes Selbstvorstellung vom Testament her. Das hat sofort Gegner auf den Plan gerufen. Die haben gesagt, das ist Gotteslästerung, wie redest du denn da? Und der gleiche Anspruch kommt zum Ausdruck in dem, was Jesus tut. Und davon ist auch in allen Evangelien, auch in allen Überlieferungsschichten die Rede. Nämlich da, wo er wildfremden Menschen zuspricht. Hiermit sind dir deine Sünden vergeben. Macht er etwas, das nach damaliger Auffassung eigentlich nur Gott vorbehalten ist. Und genau das wird auch in den Evangelien berichtet, dass die Theologen seiner Zeit, die Pharisäer, gesagt haben, das ist ja Kompetenzüberschreitung, Gotteslästerung, du machst dich zu Gott. Und das Brisante an der ganzen Geschichte ist, dass Jesus das im frühjüdischen Kontext tut, also selber als gläubiger Jude, Angehöriger einer Religion, wo man von Gott mit äußerster Ehrfurcht und Vorsicht spricht. Und wenn ein solcher Mensch in diesem Kontext diesen Anspruch erhebt, ist das ohne Parallele und stellt vor eine ziemlich radikale Alternative. Stefan, das Argument ist dir natürlich vertraut. Es ist ein Klassiker der Begründung des Glaubens, der mir nach wie vor einleuchtet. Nämlich entweder hat Jesus sich geirrt mit diesem Anspruch, also es stimmte gar nicht, was er sagte, und er wusste allerdings auch, dass es nicht stimmte. Dann hat er seine Umgebung bewusst getäuscht. Oder aber es stimmte nicht und er wusste selber nicht, dass es nicht stimmte. Dann hat er sich selber fürchterlich getäuscht. Oder es stimmt. Das ist die radikale Alternative. Entweder hat die Menschen getäuscht, dann war er ein Lügner, oder er hat sich selber fürchterlich getäuscht und dann hatte er vor diesem Hintergrund, diesem kulturell-religiösen Hintergrund, wirklich ein mehr als mittelgroßes psychisches Problem. Oder er hatte recht. Und das ist jetzt eine Zusatzannahme. Ich glaube, dass das Neue Testament historisch so gut belegt ist, dass es uns eine Einschätzung seines Charakters erlaubt. Also selbst wenn man die ganzen Wunderberichte schwierig findet, ich persönlich glaube, dass es alles so passiert ist, wie es berichtet ist, aber selbst wenn man sagt, damit kann ich jetzt noch nicht so viel anfangen, wenn man sich nur auf den Charakter dieses Menschen konzentriert, erlaubt uns das Neue Testament einen Eindruck, eine Einschätzung seines Charakters. Mir kommt er einfach nicht so vor, wie jemand, der sich selber fürchterlich getäuscht hat oder andere fürchterlich getäuscht hat. Und damit ist für mich zugleich die Frage so ein Stück weitergebracht, wer Jesus eigentlich ist und die Frage nach Gott. Also die Frage nach Gott, gibt's den und wer könnte das sein, konkretisiert sich in der sehr, sehr direkten Frage, kann ich und will ich dieser Person vertrauen? Und das ist eben begründetes Vertrauen, dass ich diesem Jesus entgegenbringe. Das ist für mich eigentlich das wichtigste Argument für Gott und für den christlichen Glauben.
Jetzt könnte man ja auch die Rückfrage stellen, wenn jetzt jemand sagt, gut, die Evangelien mögen zuverlässig sein, aber das waren ja jetzt alles Anhänger von diesem Jesus und die wollten den vielleicht ein bisschen in diesem Licht darstellen. Braucht es da außerbiblische Quellen, um mehr Autorität zu haben? Gibt es die oder?
Also es gibt außerbiblische Quellen für Jesus natürlich, aber ich finde nicht unbedingt, dass es sie braucht. Also denn ich erwarte ja gar nicht von jemandem, dass er die Texte des Neuen Testamentes als autoritativ ansieht, weil sie für mich heilige Texte sind. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass er sie nicht automatisch für falsch hält, weil sie für mich heilige Texte sind. Also ich erwarte, dass Menschen diese Texte einfach als antike Dokumente ansehen, die wahr sein können bis zum Erweis des Gegenteils. So behandelt man eigentlich eine historische Quelle. Wenn sie etwas aussagt, nimmt man das erstmal ernst, bis man Gründe hat, an dieser Aussage zu zweifeln. Und wenn man mit den Texten umgeht, kommt man eigentlich zu sehr guten Ergebnissen. Darüber hinaus gibt es außerbiblische Zeugnisse über Jesus. Die sind allerdings relativ knapp, weil aus der Sicht der römischen Geschichtsschreiber, die Jesus erwähnen, Jesus halt erstmal nur eine Randnotiz war. Also jemand, auf den sich eine kleine frühjüdische Splittergruppe berufen hat. Aber es ist ganz eindeutig, aus Sicht der römischen Geschichtsschreiber war das eine reale Person, keine mythologische Figur. Und es war auch klar, dass der am Kreuz hingerichtet wurde und dass seine Anhänger kurz danach behauptet haben, er ist von den Toten auferstanden. Das findet sich schon ganz früh auch in außerbiblischen Zeugnissen von zum Beispiel römischen Geschichtsschreibern Tacitus und Josephus und viele andere, die das erwähnen.
Und wie sicher würde man heutzutage sagen, dass die Berichte über Jesus dann sind? Denn wenn man so überlegt, der erste Brief ist im Jahr, wann war es, 50 entstanden, Thessalonicher drin, ne? Und sagen wir mal die Auferstehung oder Kreuzigung im Jahr 33, also 20 Jahre nach den Ereignissen. Jetzt könnte man ja sagen, Mensch, in 20 Jahren ist ganz viel passiert, da ja verdreht man auch mal Punkte, oder?
Also das ist im antiken Vergleich eigentlich ein sehr kurzer Zeitraum, wie diese gerade mal 20 Jahre, zumal in den ältesten Texten des Neuen Testamentes ja Textstücke, Versatzstücke zitiert werden, die älter sind als die Briefe selbst. Im Philipperbrief zum Beispiel zitiert Paulus ein urchristliches Lobpreislied oder im Korintherbrief zitiert er einen Bekenntnistext, der von der Auferstehung redet. Der Text ist älter als der Brief selbst, also vielleicht wenige Jahre nach der Auferstehung, Kreuz und Auferstehung entstanden und geprägt. Also es war ganz, ganz früh klar, das waren die Basic Facts für den christlichen Glauben, dass diese Menschen bekannt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass sie vor allem das in der Weise bekannt haben, wie man es eigentlich nur von Augenzeugen erwartet oder Leuten, die sich auf Augenzeugen berufen. Die Texte haben ganz viele Signale, die sich auf Augenzeugen Aussagen stützen. Die sind gerade nicht mythologisch oder legendarisch im Charakter. Das kann man also nicht bestreiten, dass das sozusagen der Startschuss war. Das zwingt einen noch nicht an die Auferstehung zu glauben. Das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Aber das nötigt einen doch zur Annahme, der Glaube an die Auferstehung war für die Christen identitätsstiftend. Und das wäre, Colin, auch nochmal eine Antwort auf das, was du sagtest. Man könnte ja sagen, das haben Anhänger aufgeschrieben. Das ist ein bisschen so eine Rückprojektion vom Heute ins Damals. Denn natürlich waren das Anhänger von Jesus, die das aufgeschrieben haben. Aber das, was sie da bekannt haben, der Glaube, zu dem sie sich bekannt haben, an Jesus als Sohn Gottes, auferstanden von den Toten, den gab es ja im Grunde noch gar nicht vor Kreuz und Auferstehung. Also, dass Jesus irgendwie bedeutsam war, das war ihnen klar, aber dass er von den Toten auferstehen würde, das haben sie dann erst erlebt. Der Glaube entstand erst durch die Ereignisse. Das heißt, die Vorstellung, sie hätten einen Glauben verteidigen wollen, auf Biegen und Brechen und sei es um den Preis mythologischer Verfälschung, der ist ein Anachronismus oder einfacher gesagt, man projiziert vom Heute ins Gestern und sagt, das, was heute Christen glauben, das wollten die damals schon verteidigen, den Glauben gab es aber noch gar nicht. Den Glauben gab es erst dadurch, dass diese Ereignisse stattgefunden haben. Und er war im Repertoire der Leute damals auch noch gar nicht sozusagen vorliegend. Also die Vorstellung, dass jemand, der ein Messias sein will, von den Toten aufersteht zum ewigen Leben, das kam in ihrem Denken eigentlich nicht vor. Das entstand erst dadurch, dass sie etwas Außergewöhnliches erlebt haben. Ein zweites Argument, ich weiß nicht, Stefan, ob du darauf raus wolltest, dieser kurze Zeitraum der 20 Jahre wurde natürlich auch überbrückt durch mündliche Überlieferung, die in der damaligen Zeit in dieser Kultur sehr viel verlässlicher war, als wir es heute gewohnt sind. Also wir würden heute ja sagen, 20 Jahre, was ich da alles verschieben kann an Erinnerungen und so. Das verkennt aber, dass gerade das Memorieren längerer Texte und auch Bekenntnistexte und Lehrtexte wichtiger Lehrer in der frühjüdischen Kultur eine eigene Kunstfertigkeit war. Jetzt vermute ich mal stark, dass ihr in eurem Podcast schon mal den Namen Rainer Riesner zitiert habt. Der war lange Zeit Professor für Neues Testament in Dortmund. Wenn nicht, zitiere ich ihn jetzt hiermit. Ja, der hat ein bahnbrechendes Werk geschrieben, genau zu diesem Thema, Jesus als Lehrer, wo er nachweist, dass Jesus die Gedächtnistechniken der frühjüdischen Gesetzeslehrer verwendet hat, um seine Lehre sehr einprägsam zu machen. Das heißt, dass wir Grund, und zwar historischen Grund, zu der Zuversicht haben, dass das, was Jesus gesagt hat, auch über längere Zeiträume sehr getreu überliefert worden ist. Mehr als wir heute einer mündlichen Überlieferung an Vertrauen entgegenbringen würden.
Nochmal kurz zu dem Hauptargument, das du meintest, also Lügner, Verrückter, ja, oder es stimmt, was er sagte. Vor diesen drei Optionen, genau, reden wir. Und nochmal in der Kürze der Würze, warum willst du für dich sagen, ne, Lügner ist nicht passend und Verrückter passt auch nicht?
Also manchmal sagen ja Leute, naja, was ist denn dann, wenn Leute heute solche Ansprüche äußern, würdest du denen dann auch einfach so glauben? Würde ich sagen, nee, eben nicht. Es gibt ja tatsächlich Leute, die heute solche Ansprüche äußern. Manchmal nehmen die sich dann auch Jesus zum Vorbild. Und da finde ich oft sehr erkennbar, dass sie psychische Probleme mit ihrer Selbstwahrnehmung haben. Ich weiß das übrigens ehrlich gesagt auch noch ein bisschen genauer. Ich habe nämlich mal einen Zivildienst gemacht in einem psychiatrischen Krankenhaus in den 1990er Jahren. Also ich habe immer gesagt, ich war 15 Monate in der Psychiatrie, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte, als Zivildienstleister. Wobei ich heute wahrscheinlich den Wehrdienst nicht mehr verweigern würde, aber damals habe ich das gemacht. Und da habe ich in einer langzeitpsychiatrischen Station gearbeitet als Zivildienstleister mit Menschen, die seit vielen Jahrzehnten an Formen von Schizophrenie litten, also an Psychosen. Die haben sich jetzt nicht für Jesus gehalten, das jetzt nicht, aber die haben, und die waren medikamentös auch gut eingestellt, aber die haben Dinge erlebt oder befürchtet, die nicht der Realität entsprachen. Und ich glaube, sagen zu können, ich weiß, wie sowas aussieht, wenn jemand unter so etwas leidet. Und Jesus sieht überhaupt gar nicht so aus. Ja. Es gibt auch ein Buch von einem christlichen Psychotherapeuten, ich komme jetzt nicht auf den Namen, mit dem Titel Was Jesus Mad? Also war Jesus verrückt? Der genau sowas dann auch nochmal nachweist, dass nichts im Verhalten von Jesus auf so eine Art von Störung hindeutet. Und das andere, die bewusste Lüge, halte ich auch nicht für plausibel, einfach weil ich glaube, dass das Bild des Charakters, das im Neuen Testament von Jesus gezeichnet wird, sehr zuverlässig ist und dass er eben den Charakter eines sehr vertrauenswürdigen Menschen aufweist und er darüber hinaus subjektiv ja gar nichts davon gehabt hätte, diese gigantische Täuschung aufzubauen. Davon hatte er gar keinen subjektiven Nutzen, sondern dafür hätte es ganz andere Kandidaten gegeben, wenn man gewollt hätte, irgendwas davon zu haben, dass Leute irrtümlich etwas über einen glauben. Dann hätte er sich vielleicht als großen künftigen militärischen Befreier hingestellt oder als besonders gesalbten Propheten oder so. Aber diese Rolle, die er da einnimmt, derjenige, der Gott in einer einzigartigen Weise verkörpert und das beansprucht, die gab es sozusagen gar nicht im Repertoire der Vorstellung. Er hätte keinen plausiblen Grund gehabt, sowas Menschen vorzutäuschen. Er ist dafür ja auch ans Kreuz gegangen. Und das kann man eben nicht mit Verrücktheit erklären und schon gar nicht mit rationaler Berechnung. Davon hat er rational eben gar keinen Nutzen. Deswegen scheiden diese beiden Optionen für mich aus, wobei ich zugebe, dass das Ganze keinen Beweischarakter hat. Also man kann trotzdem sagen, kann er sich nicht doch fürchterlich getäuscht haben und so. Und das kann ich jetzt nicht hundertprozentig widerlegen. Ich kann nur begründen, warum für mich die Option, er wusste, wovon er sprach, die plausibelste ist.
Ja, danke dir bis hierhin. Vielleicht gehen wir an der Stelle zum zweiten Argument über. Was wäre für dich ein zweiter Grund, für dich zu sagen, dass du kannst?
Also ein zweiter Grund ist ein bisschen allgemeiner, warum ich kein Atheist bin, weil Gott die beste Erklärung für die Geltung moralischer Werte ist, würde ich sagen. Und das kann ich gerne auch erläutern. Ich meine nicht, dass Gott die beste Erklärung dafür ist, dass Menschen moralische Werte haben oder verfolgen. Das meine ich nicht. Das kann man auch anders erklären. Also da gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, zum Beispiel Empathie. Man denkt sich in andere Menschen rein und denkt dann, es wäre doch nett, wenn alle freundlich miteinander umgehen. Oder auch meinetwegen evolutionstheoretische Gründe. Wenn man das begründen will, kann man das machen, dass sich das irgendwie herausgebildet hat. Es ist sinnvoller, wenn wir miteinander kooperieren. Das meine ich nicht. Also dass moralische Werte sozusagen vom Himmel gefallen sein müssen. Sondern ich meine, dass die objektive Geltung dieser Werte nicht anders erklärbar ist als mit, jedenfalls nicht zufriedenstellend anders erklärbar ist als mit Bezug auf Gott. Das wird uns nur häufig nicht deutlich, weil wir so gewohnt sind, das für selbstverständlich zu nehmen. Also, und damit meine ich auch nicht, dass wir immer einig sind darin, worin diese Werte bestehen. Man merkt es interessanterweise da, wo man mit extrem Unrecht konfrontiert ist. Also zum Beispiel mit Kriegsverbrechen, wie sie gerade in der Ukraine passieren, verursacht von den russischen Angreifern, wo massenweise Zivilisten erschossen und gefoltert werden, was in uns zu Recht große moralische Empörung auslöst. Und mit objektiven moralischen Werten meine ich, diese moralische Empörung ist dann eben nicht einfach nur ein Geschmacksurteil. Also es gefällt mir nicht, was da passiert, sondern es ist Ausdruck der Einsicht, hier passiert objektiv Unrecht. Es ist objektiv Unrecht, dass unschuldige Menschen gefoltert und erschossen werden, reihenweise. Und sobald ich sage, dass etwas objektiv Unrecht ist, muss ich irgendeine Instanz haben, die unterscheidet zwischen Recht und Unrecht und sagt, das ist eben nicht nur ein Geschmacksurteil, du bist irgendwie drauf gekommen, das nicht gut zu finden, sondern es hat tatsächlich eine objektive Geltung. Und da fällt mir kein besserer Kandidat als Gott ein. Es gibt auch andere Kandidaten. Ich weiß nicht, ob ihr da danach jetzt gleich fragt, sonst kann ich das auch vorwegnehmen. Also es gibt andere Leute, die sagen, naja, es könnte doch eben zum Beispiel eben in Empathie begründet sein. Dass man sagt, naja, wenn man sich in andere Menschen reindenkt, findet man, dass man bestimmte Dinge nicht tun soll. Man will ja selber nicht so behandelt werden. Und dann würde ich immer sagen, naja, Empathie erklärt die Motivation, sich nach moralischen Werten zu richten und ist auch total wichtig, ja, Kinder in Empathie zu erziehen und sich in andere Menschen einzufühlen. Super wichtig für die moralische Entwicklung eines Menschen. Aber Empathie erklärt noch nicht die Verpflichtung. Also sie erklärt die Motivation, sich nach bestimmten Werten zu richten, aber noch nicht die objektive Verpflichtung. Ich habe im Grunde keine Handhabe, wenn jemand sagt, ja, mag sein, wenn ich mich empathisch in jemanden reindenke, würde ich auch nicht so behandelt werden wollen, aber ist mir egal. Ja? Warum soll ich mich danach richten? Welche objektive Verpflichtung habe ich dazu? Eine andere Möglichkeit, die Leute nennen, ist sowas wie Konsens oder Konvention. Also, dass sie sagen, es gibt so eine Art Menschheitskonsens oder einen sehr breiten kulturellen Konsens, dass bestimmte Dinge recht oder unrecht sind. Und dann würde ich wieder sagen, das stimmt und das ist auch gut so und das ist auch gerade die Art und Weise, wie wir versuchen können, gemeinsam kulturübergreifend für Menschenrechte einzustehen. Das ist gut, dass es solche relativ breiten Konsense gibt. Aber der Konsens begründet noch nicht das objektive Recht. Denn der Clou an diesem objektiven Recht ist ja, dass es oberhalb des menschlichen Konsenses steht und dass es auch dann gilt, wenn der Konsens brüchig wird. Also wir haben ja in der Geschichte des 20. Jahrhunderts genügend Beispiele dafür, dass so ein Konsens auch mal brüchig wird. Also der Konsens erklärt nicht die objektive Geltung, er erklärt nur, wie man der objektiven Geltung Recht verschaffen kann im praktischen Miteinander. Und interessanterweise, ich bin nicht der Einzige, der auf die Idee kommt, dass das irgendwie schwierig ist, das ohne Gott zu begründen. Also nicht christliche Ethiker, atheistische Ethiker sagen, ja, eigentlich haben die religiösen Menschen da einen großen Vorteil, weil sie davon ausgehen können, dass zum Beispiel das Leben für Gott heilig ist oder dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist und dass Gott als Instanz oberhalb des Menschen dafür einsteht. Es gibt sowas wie Recht und Unrecht. Und davon bin ich wirklich auch überzeugt, dass es das gibt und dass Gott dafür die beste Garantie ist oder das beste Fundament für diese objektive Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht.
Wir hatten mal jemanden, der bei einem Podcast mal gepostet hatte, für ihn sei Leitfreiheit eigentlich das zentrale Motiv, wenn man sich moralisch verhalten sollte. Was würdest du da sagen?
Da würde ich sagen, dass es erstmal ein ganz gutes Kriterium ist, um den Inhalt moralischer Werte zu bestimmen, wobei es auch nicht bei näherem Hinsehen auch nicht so super hilfreich ist, denn Leitfreiheit ist ziemlich deutungsoffen. Also worin genau besteht Leitfreiheit? Dass mir jede unangenehme Erfahrung erspart bleibt, das wäre ein bisschen billig. Manche unangenehme Erfahrungen brauche ich ja, um als Mensch zu reifen. Also das Kriterium ist ein bisschen weich, aber sagen wir mal, es funktioniert. Es erklärt aber wieder nicht die Verpflichtung. Also das ist eigentlich nur eine Variante des Empathie-Arguments, dass man sagt, wenn man empathisch sich in andere Menschen reinversetzt, dann will man ihnen doch nicht schaden. Da sage ich, ja, das stimmt, aber aus der Empathie folgt noch keine Verpflichtung. Ich habe keine Handhabe, jemanden zu verpflichten, der sagt, boah, mir aber trotzdem egal. Also mag ja sein, dass ich dem anderen gerade Leid zufüge mit meinem rücksichtslosen Lebensstil, ist mir aber egal. Wer will mich dazu verpflichten? Von wem oder was geht hier eine objektive Verpflichtung aus? Und das würde ich zu solchen Versuchen auch immer sagen. Also sie helfen bei der inhaltlichen Bestimmung moralischer Werte, sie erklären aber nicht ihre objektive Geltung.
Ein anderer Weg, der uns häufiger begegnet ist, war, dass Leute gesagt haben, naja, vielleicht ist Moral ja gar nicht objektiv, sondern sie ist intersubjektiv. Also es gibt immer eine Gruppe von Menschen, die einigt sich auf Moral. Und weil das eben so einleuchtend ist wie Leidvermeidung und Empathie, ist es auch völlig klar, worauf man sich einigt. Aber im Grunde genommen ist sie intersubjektiv und nicht objektiv, die Moral.
Ja, das kann man vertreten. Also das kann man sowieso die ganze Zeit vertreten in Erwiderung auf das Argument, dass man sagt, es gibt gar keine objektiven Werte. Und dann ersetzt man sie meinetwegen durch intersubjektive Werte. Das ist nur eine freundliche Art zu sagen, dass sie nicht objektiv sind. Das ist ja eigentlich auch nur eine Form von relativ breitem Konsens, aber es ist eben nicht mehr objektiv, konsensunabhängig, sondern glücklicherweise gibt es genügend Menschen, die sich darauf einigen und das kann sich aber auch ändern. Das kann man vertreten, ja. Das bedeutet allerdings, dass man im Grunde nicht sicherstellen kann, dass so etwas wie extremes Unrecht, das wir erleben, zum Beispiel bei den Kriegsverbrechen in Butscha, Mariupol und Isium, dass sie objektiv Unrecht sind. Also es ist dann sozusagen ein historischer Glücksfall, dass es genügend Leute gibt, die das schlecht finden. Aber ich habe eigentlich philosophisch gesehen keine Handhabe zu sagen, es ist objektiv und auch wirklich grundsätzlich Unrecht, was da passiert. Und dem läuft meine ethische Intuition sehr stark zuwider. Also ich bin wirklich überzeugt, dass es objektiv Unrecht ist. Ich meine damit nicht, dass meine Intuition der Grund ist für die Objektivität von Werten. Meine Intuition ist sozusagen nur der Wahrnehmungskanal, auf dem ich diese Objektivität wahrnehme. Und die Intuition kann auch fehlerhaft sein und muss korrigiert werden. Aber ich bin mir einfach sicher, dass das himmelschreiendes Unrecht ist, was da passiert. und nicht nur zufälligerweise intersubjektiv etwas, auf das sich viele Menschen geeinigt haben, dass sie das jetzt schlecht finden, sondern dass es wirklich objektiv himmelschreiendes Unrecht ist. Wie gesagt, man kann das Ganze natürlich bestreiten. Man kann die Prämisse bestreiten, dass es objektive moralische Werte gibt. Also manche Leute sagen, man kann die moralischen Werte auch anders als durch Gott begründen. Das ist die eine Möglichkeit, auf das Argument einzugehen. Und ich habe versucht zu erklären, warum mich das nicht zufriedenstellt. Andere Leute sagen, nö, ich mache die Prämisse gar nicht mit, dass es objektive Werte gibt. Und das kann man rein logisch vertreten. Ich würde darauf allerdings antworten mit einer sogenannten Reductio ad absurdum. Also ich würde das auf seine absurden Konsequenzen hin befragen. Das hieße nämlich, dass wir tatsächlich angesichts von himmelschreiendem Unrecht, und ich will jetzt nicht immer gleich wieder auf den Hitlerfaschismus kommen, das ist nämlich dann immer das Standardbeispiel, sondern auf Formen von massivem Unrecht, mit denen wir heute konfrontiert sind, dass wir nicht sagen könnten, dass das objektiv Unrecht ist, sondern nur, dass es uns extrem missfällt. Und das ist tatsächlich eine meiner Grundüberzeugungen, dass es solche Formen von extremem Unrecht gibt und dass es eben nicht nur ein Geschmacksurteil ist, wenn wir sagen, das ist objektiv Unrecht, was hier passiert. Das ist eine Grundüberzeugung, die weiß ich so sicher, wie ich meinen Namen weiß. Also es ist im Grunde ein Axiom meiner ethischen Wahrnehmung der Welt, von dem ich ausgehe. Das heißt nicht, dass ich fehlerlos bin in meiner ethischen Wahrnehmung. Das heißt nur, ich habe eine ganz starke Intuition, dass es objektives Recht und Unrecht gibt. Und wer das bestreitet, muss damit leben, dass ich ihm sage, okay, wenn also ein Regime Kinder verhungern lässt oder Frauen foltert oder ich will jetzt keine schrecklichen Dinge erzählen, die alle in der Welt heute, jetzt in dieser Minute gerade passieren, dann hättest du keine Handhabe zu sagen, das, was da passiert, ist objektiv Unrecht. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen für deine Ablehnung der Prämisse, dass es objektive Werte gibt? Wenn du bereit bist, diesen Preis zu zahlen, habe ich dir nichts zu entgegnen. Ich bin nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich bin sicher, dass bestimmte Dinge Unrecht sind. Und ich suche nach einer Erklärung dafür, warum es diese objektive Geltung und diese objektive Unterscheidung von Recht und Unrecht gibt.
Matthias, du machst ja auch Vorträge über die Existenz objektiver Moral. Begegnet dir dann manchmal auch das sogenannte Eutyphro-Dilemma?
Ganz selten. Also ich denke, wir haben es beide bei dem amerikanischen Philosophen und Apologeten William Lane Craig gelesen, wie er das definiert und wie er darauf eingeht. Und ich finde sowohl seine Definition als auch seine Lösung ganz gut. Es begegnet mir in Gesprächen relativ selten. Ganz gelegentlich kommen Leute drauf. Kurz gefasst oder in vereinfachter Sprache gesagt, besagt das Eutrypho-Dilemma. Naja, wenn Gott der Garant des Guten sein soll, heißt das, dass er selbst dem Guten unterliegt? Dann wäre sozusagen das Gute noch oberhalb von Gott. Oder dass er sozusagen willkürlich entscheidet, was das Gute ist. Dann könnte das Gute auch prinzipiell was anderes sein. Und das scheint ja so ein Dilemma zu sein. Wer ist denn dann der Garant des Guten? Ist Gott sozusagen unterhalb des Guten und daran gebunden oder entscheidet Gott willkürlich, was das Gute ist? Und das könnte theoretisch auch was ganz anderes sein. Und die Lösung, die William Lane Craig und andere anbieten, ist, Gott ist der Garant des Guten, weil er seinem Wesen nach gut ist. Also er ist in seinem Wesen an seine guten Eigenschaften gebunden. Deswegen ist es nicht willkürlich und kann morgen was anderes sein, aber es ist auch nicht ein abstraktes Prinzip, dem Gott unterstehen würde, sondern er selbst verkörpert das Gute. Er ist in seinem Wesen Liebe, Gerechtigkeit und so weiter.
Ja, danke Matthias. Also Grund 1 haben wir mit Jesus, Grund 2 mit der Moral und dein dritter Grund, warum du sagst, du bist kein Atheist.
Mein dritter Grund ist ein kleiner Trick, es ist eigentlich der Versuch, einen gängigen Einwand zu widerlegen. Mein dritter Grund wäre, weil Gott nicht Wunschdenken ist. Und da greife ich einen gängigen Einwand auf, den Menschen doch häufiger vorbringen, wenn sie hören, dass ich an Gott glaube und von Gott auch begeistert bin und mir das mein Leben prägt, dass sie dann mehr oder weniger freundlich sagen, naja, das hilft dir bestimmt und so. Und wenn du das brauchst, schön und so. Aber ist das nicht doch eigentlich irgendwie Wunschdenken? Und das geht zurück, auch wenn das den Gesprächspartner meistens nicht bewusst ist, eigentlich auf eine Version der klassischen Religionskritik des 19. Jahrhunderts, also wie sie bei Ludwig Feuerbach vor allem geprägt wurde und in Abwandlung bei Karl Marx und Sigmund Freud. Und gängig geworden ist dafür das Wort Projektionstheorie. Das wurde so von Feuerbach nicht genannt, aber es beschreibt eigentlich seine Theorie ganz gut. Die Projektionstheorie besagt, wenn Menschen an Gott glauben, dann gibt es diesen Gott gar nicht, sondern er ist nur eine Projektion ihrer Wünsche, Ausdruck von Wunschdenken. Also diese Menschen haben irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Leben. Also malen sie sich einen Gott an den Himmel und der Gedanke an diesen Gott hilft ihnen irgendwie. Aber diesen Gott gibt es gar nicht, sondern er ist nur eine ins Riesenhafte vergrößerte Version eines Menschen, die Projektion eines Menschen an den Himmel. Also Menschen sind manchmal nett, Gott ist allgütig, Menschen sind so ein bisschen mächtig, Gott ist allmächtig und so weiter. Aber so die Theorie, diesen Gott gibt's nicht, sondern eben er ist nur Ausdruck von Wunschdenken. Und das, denke ich, ist uns vertraut, das ist so ins populäre Denken eingegangen, also als gängiger Einwand gegen Religiosität und christlichen Glauben. Auch oft freundlich formuliert nach dem Motto, ist ja schön, dass dir das hilft, aber ich brauche das jetzt nicht. Und weil mir das so häufig begegnet, würde ich das gleich in ein Argument für Gott einbauen und sagen, dass mich der Einwand ja gar nicht überzeugt. Zum einen deswegen, weil er nichts über die Wahrheitsfrage sagt. Also über die Frage, gibt es Gott jetzt oder gibt es ihn nicht? Sind die Ansprüche des christlichen Glaubens wahr oder nicht wahr? Der Einwand setzt voraus, dass die Wahrheitsfrage schon geklärt ist, und zwar negativ geklärt ist, dass also schon klar ist, dass es Gott nicht gibt. Das kann man übrigens bei Sigmund Freud fast wörtlich so lesen, dass er sagt, wir setzen voraus, dass es alles nicht stimmt und die Wissenschaft doch gezeigt, das ist alles falsch. Wie kommt es dann, dass dennoch so viele Menschen an Gott glauben? Wenn man das schon voraussetzt, dass es Gott nicht gibt und dass der christliche Glaube oder religiöser Glaube falsch ist, dann ist das mit der Projektion eigentlich eine ganz gute Erklärung. Und dann sagt man, ja gut, Menschen kommen mal drauf, falls sie irgendwie Hilfe, Wunsch denken und so. Nur sagt die Erklärung nichts darüber aus, ob die Wahrheitsfrage geklärt ist oder nicht. Denn, das wissen wir beide, Dinge passieren nicht deswegen, weil man sie sich wünscht. Das wissen wir, ja. Aber Dinge passieren auch nicht deswegen nicht, weil man sie sich wünscht. Also Dinge passieren nicht deswegen, weil man sie sich wünscht. Dinge passieren aber auch nicht deswegen nicht, weil man sie sich wünscht. Also es ist nicht logisch zu sagen, du wünschst dir etwas, also gibt es das nicht. Ich würde es nämlich gar nicht in Abrede stellen, dass der Gedanke an Gott mir gute Gefühle verschafft. Also Gott gibt mir Sinn, Orientierung, Geborgenheit. Natürlich kann Gott auch sehr herausfordernd sein und anstrengende Dinge von mir wollen. Aber grundsätzlich ist es ein gutes Gefühl, dass der Glaube an Gott in mir auslöst. Nur würde ich mich dagegen sträuben zu sagen, daraus folge, dass es deswegen nicht stimme. Da gibt es überhaupt keinen logischen Zusammenhang. Sondern nur, wenn ich irgendwelche Gründe habe zu sagen, der Glaube an Gott ist falsch, kann ich dann sagen, und du redest dir das nur ein, weil Wunschdenken oder dich irgendwie motiviert. Zweites Argument gegen diese Projektionstheorie hängt an dem ersten und geht noch einen Schritt weiter. Und da steckt dann tatsächlich auch noch ein positives Argument für den Glauben drin. Normalerweise ist es nämlich so, dass meine Bedürfnisse mir gerade Aufschluss über die Wirklichkeit geben. Ich habe zum Beispiel gelegentlich Bedürfnis nach Flüssigkeit. Ich habe Durst. Und mein Bedürfnis sagt mir etwas über die Wirklichkeit, über meinen Organismus und auch darüber, dass es Flüssigkeit gibt. Oder ich habe soziale Bedürfnisse, brauche die Begegnung mit anderen Menschen. Ne? Deswegen ist uns damals Corona alle so auf den Magen geschlagen, weil wir da so wenig Begegnung hatten. Und all diese Bedürfnisse sagen uns irgendwas über die Wirklichkeit, über uns selbst und auch über die umgebende Wirklichkeit. Warum soll das bei einem religiösen Bedürfnis nur einmal umgekehrt sein? Also warum soll da gelten, du hast ein religiöses Bedürfnis nach etwas Höherem, nach einer Macht, die dich hält und trägt, also gibt es diese Macht nicht. Das Gegenteil wäre genauso plausibel, dass man sagt, naja, wenn man auch nur hypothetisch annimmt, dass Gott die Wirklichkeit gemacht hat, einschließlich uns als Bewohner dieser Wirklichkeit, dann ist es doch geradezu zu erwarten, dass Gott uns so konstruiert hat, dass wir ein Bedürfnis nach ihm empfinden und dass wir merken, wir gehen durch dieses Leben und die ganze Zeit fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt. Wir machen gute Erfahrungen und spannende Dinge erleben wir, aber auch in unseren größten Glücksmomenten bleibt immer noch so ein Rest Unruhe, irgendwas für so ein Erwartungsüberschuss. Und könnte das nicht ein Hinweis darauf sein, dass diese Unruhe berechtigt ist, nur kommt sie erst in Gott zur Ruhe. Das habe ich mir alles nicht selber ausgedacht. Das findet sich schon bei Augustin, dem christlichen Theologen und Philosophen, vor gut 1600 Jahren. Der hat ja dieses berühmte Gebet formuliert, Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also gerade die religiöse Unruhe, die Menschen haben, Sehnsucht kann ein Argument für Gott sein. Nur würde ich daraus auch wieder nicht den Versuch eines Beweises machen, weil es genügend Leute gibt, die sagen, ich habe das Bedürfnis gar nicht, ich habe die Sehnsucht nicht, bin religiös unmusikalisch, das stimmt. Aber es gibt auch erstaunlich viele Menschen, die das nachvollziehen können. Aus meiner Sicht steckt darin eigentlich eher ein Hinweis für Gott als ein Argument gegen Gott. Und mein drittes Argument ist auch wieder ein positives Argument für den christlichen Glauben. Der christliche Glaube ist im Kern tatsächlich sehr attraktiv. Also das erlebe ich tatsächlich öfter, wenn ich mit Leuten darüber spreche, dass sie sagen, oh, das klingt gut, würde ich auch gerne glauben können. Also er ist sehr attraktiv, zugleich aber so anders als das, was unser Unterbewusstes uns nahelegt über die Wirklichkeit, dass ich mir schlecht vorstellen kann, wie man sich das selber zurechtgebastelt hat. Also das ist ja das, was die Projektionstheorie klassischerweise dem Glauben vorgehalten hat. Sie malen sich einen Gott an den Himmel und der ist eigentlich nur eine ins Riesenhafte vergrößerte Version eines Menschen. Nun sagt der christliche Glaube tatsächlich, dass Gott Mensch geboren ist, aber das ist ja die umgekehrte Richtung. Also der große, ewige, mysteriöse Gott, Schöpfer der Wirklichkeit, wird ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Baby, ein Junge, ein junger Mann. Und dann tritt er in die Öffentlichkeit und sammelt viele Anhänger, aber dann wendet sich das Blatt und der wird verurteilt, verspottet, verprügelt, ans Kreuz geschlagen, stirbt da stellvertretend für die Menschen einen qualvollen Tod. So stellt sich unser Unterbewusstes nicht einen großen, unberührbaren Gott vor. Also das ist zugleich enorm attraktiv, ein Gott, der sich für uns aufopfert, durch den Tod hindurchgeht an unserer Stelle. Es ist zugleich sehr attraktiv und es ist so anders als das, was unser Unterbewusstes uns so als Erwartung nahelegt, dass ich mir nicht gut vorstellen kann, wie man sich das ausgedacht hat. Ich sage immer, wenn man so ein paar Leute in so einen Raum setzt, an einen grünen Tisch und sagt, entwerf doch mal eine Religion, die total marktgängig ist und super gut funktioniert und viele Anhänger finden wird, dann würde nicht das dabei rauskommen. Also dieses Bild des stellvertretend leidenden Gottes ist zugleich sehr attraktiv und etwas, worauf wir nicht von selber kommen. Das wäre so ein wichtigstes der wichtigste Einwand gegen die Projektionstheorie.
Jetzt könnte man an der Stelle ja einwenden, du hast es vorhin gesagt, dass Gott ja sich oder dass es ein Indiz für Gott wäre, wenn wir Menschen uns sozusagen danach sehen, ihn irgendwie zu erfahren, zu erleben, an ihn zu glauben. Jetzt hätte Gott ja ohne weiteres noch einen Schritt weitergehen können und sich einfach beweisen können. In dem Sinne, dass selbst derjenige, der gar kein Bedürfnis hat, gar nicht anders kann, als an Gott zu glauben, weil er ihn sieht.
Ja, hätte er. Also, wobei ich finde, je länger ich mich mit Gott beschäftige, finde ich, hat er echt schon viele Gründe genannt. Also es werden immer mehr eigentlich, die ich kennenlerne. Ich glaube allerdings nicht, dass er in einem strikten Sinne sich beweist. Und das liegt in der Natur der Sache, weil ein strikter Beweis eine rationale Art von Zwang wäre. Also jeder rationale Mensch müsste zustimmen. Gott zwingt aber nicht, sondern Gott wirbt. Gott wirbt um Vertrauen. Es ist allerdings nicht so unbegründetes, blindes Vertrauen, sondern begründetes, sehendes Vertrauen angesichts all der Gründe, die dafür sprechen. Das heißt, ich glaube, Gott hat genügend Gründe in die Wirklichkeit und in die Geschichte eingebaut, um ihm begründet zu vertrauen, aber nicht zwingende Gründe, so dass wir gar keine Wahl hätten, sondern wir haben immer noch die Möglichkeit, uns darauf einzulassen, weiter Erfahrungen mit ihm zu machen, zu einer persönlichen Gewissheit zu kommen oder aber auch uns zu verschließen. Er wirbt, aber er zwingt nicht. Ich mache nur die Erfahrung. Er wirbt schon sehr, sehr überzeugend. Also je mehr man kennenlernt von dem, wie er sich in Jesus und in der Geschichte zeigt, desto plausibler wird das Ganze. Und da habe ich in den letzten Jahren eigentlich immer eher noch mehr Entdeckungen gemacht.
Aber Matthias, wenn jemand einen Beweis für Gott hätte, könnte die Person ja immer noch sagen, okay, ich habe den Beweis hier für Gott, aber trotzdem, nö, danke, will nicht. Das heißt, so krass, wer einen Beweis hat, doch nicht, oder doch?
Ja, also muss ja fairerweise sagen, ich meine, das wäre jetzt ein eigenes Thema, dass es eine neue Richtung der Religionsphilosophie gibt, die sagen, ach, die klassischen Gottesbeweise waren gar nicht so schlecht. Also die sind sehr viel besser als ihr Ruf. Es ist so in die populäre Wissenschaftskultur eingegangen, dass man ja Gott auf keinen Fall beweisen kann. Und das hätte ja schon Kant gezeigt. Ich bin davon auch nicht so überzeugt. Also im strikten Sinne beweisen kann man ihn nicht, aber so eine Art Wahrscheinlichkeitsnachweis, da gibt es eine ganze Reihe von Philosophen, die sagen, ach, da kommen wir schon ziemlich weit. Richard Swinburne zum Beispiel und viele andere, die sehr, sehr viel kluge Gedanken daraus verwendet haben und sagen, also wenn man das gesamte Bild hat, all die vielen verschiedenen Argumente, historische, philosophische, physikalische Argumente, verbunden mit der intensiven religiösen Erfahrung, die viele Menschen mit Gott machen, wenn man das alles zusammennimmt, haben wir einen weit überwiegenden Wahrscheinlichkeitsnachweis für Gottes Existenz. Keinen zwingenden Beweis. Aber auch da haben Menschen immer noch die Freiheit, sich dagegen zu verschließen und zu sagen, interessiert mich trotzdem nicht. Gott überwältigt auch diese Menschen nicht. Er wirbt um sie, hört auch nicht auf, um sie zu werben. Und im Rückblick werden wir, denke ich, merken, wie sehr Gott um jeden Einzelnen von uns geworben hat. Aber er zwingt nicht. Das glaube ich tatsächlich.
Ja, vielen Dank dir, Matthias, für diese Ausführungen. Ich fand es war sehr kurzweilig und wir hätten sicherlich auch noch die ein oder andere Minute gehabt, um da weiter drüber zu sprechen. Allerdings sind wir auch langsam am Ende unserer Folge angelangt. Ich möchte zum Schluss noch darauf hinweisen, dass es auch eine Homepage gibt, auf der wir noch weitere Vorträge von dir haben, auch Artikel und weitere Infos, nämlich beim Institut für Glaube und Wissenschaft, iguw.de. Dort gibt es auch einen Podcast, Begründet Glauben heißt der. Der besteht schon ein bisschen länger als dieser Podcast, da habt ihr also auch noch einiges weiteres an Material, da wollen wir gerne für werben. Matthias, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit.
Gerne, danke auch für die Einladung.
Dann lasst uns gerne wissen, was ihr zu dieser Folge denkt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ans Podcast-Handy oder an unsere E-Mail-Adresse. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.